Herr Bundesminister Alexander Dobrindt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Migrationswende wirkt. Die Zahlen gehen zurück. Wir senden aus Deutschland die richtigen Signale in die Welt. Wir machen aus der Migrationswelle eine Migrationswende. Das ist die reale Politik in Deutschland. Schauen wir doch auch direkt auf die Zahlen. Die Erstanträge im Juni dieses Jahres, sie sind unter die Marke von 7.000 gefallen. Das sind 60% weniger als im letzten Jahr, 70% weniger als im vorletzten Jahr. Jetzt haben wir gestern auch hier in der Generaldebatte gehört, ja, aber das hätte doch vielleicht mit ganz vielen Gründen zu tun, die auf der Welt stattfinden. Das hat alles ja mit Deutschland und all den Maßnahmen hier nichts zu tun. Von allen von rechts außen kommen immer wieder diese Argumente. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ganz klar sagen, die Kombination von nationalen und europäischen Maßnahmen sind die Grundlage für die Reduzierung der Migration. Zurückweisung an der Grenze, Aussetzen des Familiennachzugs, Abschaffung der Turboeinbürgerung, Aufnahme der Begrenzung ins Aufenthaltsrecht. Das sind die sichtbaren Zeichen, dass sich in Deutschland die Politik geändert hat. Der Politikwechsel ist eingeleitet und er wirkt, meine Damen und Herren. Und ich rate auch dringend dazu, sich anzuschauen, wie sich das in den anderen europäischen Ländern entwickelt. Deutschland ist zum ersten Mal nicht mehr Platz 1 der Zielländer für die illegale Migration, sondern wir sind auf Platz 3 in Europa. Und das ist ein Erfolg der Maßnahmen dieser Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und auch dies, ich wiederhole das gerne, das ist ein Erfolg, der hat auch begonnen im September letzten Jahres mit den Zurückweisungen an unseren Grenzen. Es war die richtige Entscheidung. Und deswegen gehen wir diesen Weg auch ganz konsequent weiter. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Wir werden auch heute im Deutschen Bundestag weitere Maßnahmen beraten, beispielsweise die Bestimmung der sicheren Herkunftsstaaten zukünftig durch Rechtsverordnung, damit sie nicht mehr im Bundesrat blockiert werden können, meine Damen und Herren. Und wir werden heute auch etwas rückabwickeln, was die Grünen unbedingt in der letzten Wahlperiode erreichen wollten. Wir werden den anwaltlichen Pflichtverteidigern bei Menschen, die bereits in der Abschiebehaft sich befinden, wir werden ihn wieder abschaffen, weil wir die Abschiebung nicht verhindern wollen, wie Sie das wollen. Und nein, meine Damen und Herren, es geht dabei nicht ausschließlich nur um nationale Maßnahmen. Nein, es geht nicht nur um nationale Maßnahmen, weil die Migrationswende, sie muss auf europäischer Ebene gelingen. Zu lange ist Deutschland übrigens wahrgenommen worden als ein Land, das nationale Pull-Faktoren etabliert und in Europa Lösungen blockiert hat. Wir wollen diese Blockade auflösen. Deutschland liegt in der Mitte Europas. Und deswegen muss Deutschland auch im Mittelpunkt der europäischen Lösungen der Migrationskrise stehen. Das ist unsere Aufgabe. Mein Ziel ist es, meine Damen und Herren, dass ich die migrationspolitische Isolierung Deutschlands innerhalb Europas aufheben kann. Gemeinsam mit den europäischen Innenministern werde ich deswegen mich in diesem Monat noch zusammensetzen. Ich werde in Abstimmung mit dem Außenminister dafür sorgen, dass wir die Isolierung Deutschlands in Europa aufheben. Und deswegen treffe ich mich in der kommenden Woche mit Innenministerkollegen aus Frankreich, aus Polen, aus Österreich, aus Tschechien, aus Dänemark, mit der EU-Kommission auf der Zugspitze. Ich habe Sie eingeladen, um genau das deutlich zu machen. Die Bekämpfung von Schleppern, von Schleusern, von kriminellen Banden, das Zurückdrängen der illegalen Migration, das ist nicht eine alleinige Aufgabe, die wir in Deutschland bewältigen wollen. Die illegale Migration zurückdrängen, das ist eine Aufgabe, die wir in Europa gemeinsam bewältigen wollen. Es ist ein europäisches Problem, und es ist Zeit, dass Deutschland im Platz des Lösungs Team ist und nicht mehr im Bremserhäuschen sitzt, meine Damen und Herren. Wir haben eine Reihe von weiteren Aufgaben. Die Zeitenwende, wie sie formuliert, richtigerweise formuliert worden ist in der vergangenen Wahlperiode, diese Zeitenwende, sie beschäftigt uns nach wie vor. Ja, der Krieg, er ist zurück in der Mitte Europas. Das können wir zurzeit jede Nacht sehen. Deutschland ist dabei nicht Kriegspartei, aber Deutschland ist Ziel einer hybriden Kriegsführung. Spionage, Sabotage, Desinformation, Cyberattacken, sie haben massiv zugenommen. Und deswegen wollen wir die Zeitenwende, die bisher vor allem verteidigungspolitisch formuliert worden ist, wir wollen die Zeitenwende jetzt auch in der inneren Sicherheit neu formulieren. Wir erneuern das Versprechen unseres Landes gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Haushalt, dass es um Sicherheit geht. Und deswegen lassen Sie mich das auch deutlich sagen. Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz, beim Zivilschutz. Es geht um Fahrzeuge, um Technik, um Warnsysteme, um Digitalfunk. Wir rüsten auf, wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung in diesem Land geht. Und deswegen will ich an der Stelle auch ein ausdrückliches Dankeschön an das Finanzministerium sagen, an den Finanzminister Lars Klingbeil. Meine Damen und Herren, wir werden das in diesem Haushalt auch in den Zahlen mehr als deutlich sehen. Wir werden beim THW fürs nächste Jahr um 50% die Haushaltsmittel erhöhen. Wir werden beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz fürs nächste Jahr die Haushaltsmittel verdreifachen. Die sichtbaren Zeichen dafür, dass die Zeitenwende beim Bevölkerungsschutz angekommen ist. Und wir werden uns der Bedrohung im Cyberraum stellen. Ich habe das formuliert. Wir wollen einen Cyberdom für Deutschland schaffen, meine Damen und Herren, in der Zusammenarbeit auch mit Israel, in der Kooperation mit unseren Nachrichtendiensten und Sicherheitsbehörden, in der Schaffung eines Zentrums für deutsch-israelische Cyberforschung. Ja, Deutschlands Fähigkeiten bei der Drohnenabwehr, sie müssen deutlich besser werden. Die Warnsysteme müssen wieder neu geschaffen werden. Wir müssen Deutschland in den kommenden Jahren im Cyberraum verteidigen. Da findet eines der Hauptauseinandersetzungen der hybriden Bedrohung statt. Deswegen lassen Sie uns dafür sorgen, Bevölkerungsschutz stärken, Cyberraum verteidigen, meine Damen und Herren. Das ist die Devise der Zeit. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch ein Dankeschön sagen an alle Kolleginnen und Kollegen, die mitwirken, wenn es darum geht, den Politikwechsel zu erreichen in der Migrationspolitik, beim Bevölkerungsschutz, bei der Abwehr im Cyberraum. Ein herzliches Dankeschön an die CDU-CSU-Fraktion, an die SPD-Fraktion, an unsere Berichterstatter, an Alexander Thrum, Günter Krings, an Sonja Eichwiede, Sebastian Fiedler. Ein herzliches Dankeschön übrigens an unsere Haushälter Klaus-Peter Wilsch und Martin Gerster dafür, dass wir die notwendigen Grundlagen auch schaffen. Es muss sichtbar werden, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die es möglich machen, dass wir mehr Geld zur Verfügung haben, indem wir bei der Schuldenbremse Ausnahme machen. Es muss sichtbar werden, dass die Bevölkerung im Bereich der Sicherheit davon maßgeblich profitiert. Und deswegen, meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön dafür. Wir halten an unserem Kurs fest, mit Konsequenz, mit Klarheit und Kontrolle. Das ist der Politikwechsel in Deutschland.
Für die AfD-Fraktion hat nun das Wort der Abgeordnete Dr. Gottfried Kurier.
Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, von der eigens vor der Wahl groß angekündigten Migrationswende ist nach der Wahl nichts mehr übrig. Uns wurde versprochen, ausnahmslose Zurückweisung vom ersten Tag an. Wir bekamen vom ersten Tag an ausnahmslos Wahlbetrug. Egal, ob bei Schuldenbremse oder Stromsteuer oder hier mehrere tausend Asylanträge pro Monat, aber nur 2% Asylzurückweisungen. Die nur stichprobenartige Kontrolle an den Grenzen wird umgangen. Sie ist augenscheinlich unzureichend, reine Symbolpolitik. Und weitere Einfallstore bleiben einfach offen. Einreise von Asylbewerbern per Flugzeug unverändert möglich. Und Befragungen ergaben, ein Drittel kommt per Flugzeug. Aber Kontrollen dort? Fehlanzeige. Nächstes Thema, Rückführungen. Der Sturz von Assad war vor über einem halben Jahr. Der Bürgerkrieg ist längst aus, eine neue Regierung etabliert. Aber noch immer sind fast 1 Million Syrer in Deutschland, nur gut 1% weniger als beim Sturz des Regimes. Ist sie das, die Migrationswende? Bitte, 215.000 Syrer ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland. Wo bleiben die Abschiebungen? Der Bürgerkrieg ist lange aus. Wo bleibt der Widerruf der Schutztitel? Über 500.000 syrische Bürgergeldbezieher. Wo bleibt die Entlastung der Sozialsysteme? Wo bleibt die Sorge für das Wohl Deutschlands, meine Damen und Herren? Inzwischen gehen die jetzt schon komplett überstrapazierten Ressourcen unseres Landes endgültig den Bach runter. Auf dem Wohnungsmarkt, im Bildungssystem, bei den Sozial- und Gesundheitskassen. Und der Familiennachzug der Syrer, der wird auch nicht abgeschafft? Nein, nur für 2 Jahre ausgesetzt. Danach folgt man wieder der SPD, die gerne dieses Land zugrunde richtet für Neuwähler ihrer inländerfeindlichen Positionen. Das ist keine Wende zum Besseren, meine Damen und Herren. Das ist eine Fortsetzung des Schlechteren. Und die SPD weiß auch, wie es bei der Turbozerstörung des Landes weitergeht. Gibt es ein Ende des absurden Anspruchs auf die deutsche Staatsbürgerschaft? Nein, natürlich nicht. Wird die Verkürzung der Anspruchsfrist von 8 auf 5 Jahren zurückgenommen? Nein, natürlich nicht. Wird denn wenigstens der regelhafte Doppelpass abgeschafft? Kein wirkliches Einlassen auf Deutschland? Nein, natürlich nicht. Und das absurde Geburtsortsrecht auch nicht. Gesendet werden Signale der Verstetigung des Massenzustroms? Benötigt wäre jedes Jahr eine Minuszuwanderung Hunderttausender. Beredet wird ein Bauturbo. Benötigt werden Rückführungen, Abschieben, schafft Wohnraum, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ist diese Union jetzt nur unfähig oder sogar schon unwillig der Turbozerstörung Deutschlands durch komplett unintegrierte Kulturfremde noch zu wehren? Man weiß es nicht. Ein Unterschied ist jedenfalls kaum mehr zu erkennen. Also, findet Integration in diesem Land überhaupt noch statt? Ja, in die Parallelgesellschaften streng antiwestlicher Provenienz mit Frauenverachtung, Judenhass, Mobbing Andersgläubiger von Kindesbeinen in der Schulklasse an. Überall wird dann nur zurückgewichen, Leitlinie dieser Regierung, Opportunismus statt Patriotismus. Aber was ist dann einigungsfähig? Linksextremisten ins Verfassungsgericht. Die Kopftuchlehrer wollen Kindstötung bis zur Geburt. Verbot der Opposition. Für die Union alles kein Problem. Den eigenen Kandidaten lässt man fallen. Einzelne wollen da jetzt ihr persönliches AfD-Ressentiment ausleben. Gibt es denn wirklich immer noch welche, die nicht sehen, welches der Kulturkampf ist, in dem wir hier stehen in Deutschland? Liebe Kollegen, Parteien sollen dem Land dienen. Glauben Sie denn, wichtig sei lediglich, dass man regiert, egal welche Politik man dabei macht? Wirklich? Auf ewig in der babylonischen Gefangenschaft des Linksblocks? Nur für die Diffamierung eines konservativen Mitbewerbers? Wirklich? Einstimmen in den Chor der Verleumder, nur um selber bei der Linkspresse wohlgelitten zu bleiben? Die genau weiß, fällt mal die künstliche Tabuisierung der AfD? Ist die rot-grüne Lenkungsmacht in Deutschland Geschichte, die jetzt noch gegen den klaren Wählerwillen perpetuiert wird? Also findet Integration in diesem Land jetzt doch noch statt? Ja, die CDU integriert sich in die SPD. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch, warum Sie so schlecht verhandelt haben im Koalitionsvertrag. Aus Angst vor Neuwahlen mit Mr. Versprochen gebrochen auf der einen Seite und dem obersten Kriegstüchtigkeitsrhetoriker bei der SPD. Das Ergebnis fürchten Sie. Ich könnte jetzt sagen, versichern Sie sich bei Zeiten einer zweiten Möglichkeit. Ich könnte aber auch einfach nur sagen, denken Sie einfach mal an Ihre Verpflichtung gegenüber unserem Land. Ich danke Ihnen.
Für die SPD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Herr Martin Gerster das Wort.
Nach 17 Minuten die erste Haushaltsrede. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Minister Alexander Dobrindt! Der Aufgabenbereich des Bundesinnenministeriums ist in den vergangenen Jahren erkennbar und deutlich geschrumpft. Der Bauetat, der Digitalbereich, der Sport und das Ehrenamt sind anderen Ressorts zugeschlagen worden. Das kann man bedauern oder auch positiv sehen. Das Innenministerium und Sie als Innenminister können sich jetzt wieder voll auf die Kernbereiche Sicherheit und Integration konzentrieren. Und der zweite Regierungsentwurf für den Haushalt bietet dafür ja in der Tat auch gute Voraussetzungen. Herzlichen Dank erstmal an Sie, aber auch an den Finanzminister Lars Klingbeil. Es war sicher auch deswegen möglich, weil Ihre Vorgängerin, lieber Alexander Dobrindt, Nancy Faeser, ja auch schon ein ordentliches Stück Arbeit in den ersten Regierungsentwurf gesteckt hat. Zu Pass kommt Ihnen und uns allen ja auch die Grundgesetzänderung mit der Bereichsausnahme von der Schuldenbremse für den Zivil- und Bevölkerungsschutz, für die Nachrichtendienste, den Digitalfunk und den Schutz unserer IT-Systeme. Und deswegen, glaube ich, können wir alle sehr froh sein, dass wir diese Voraussetzungen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nämlich neue, gigantische wie notwendige Möglichkeiten, in die Zukunft unseres Landes zu investieren und Sicherheit zu finanzieren. Und von solchen Bedingungen, muss man ehrlich sagen, hätte Ihre Vorgängerin nur träumen können. Sie musste dem damaligen Finanzminister Christian Lindner ja fast jeden Cent einzeln abbringen. Und das hat mit der zusätzlichen Sicherheitsmilliarde ja auch ganz gut geklappt. Gut, dass diese Sicherheitsmilliarde jetzt auch im zweiten Regierungsentwurf enthalten ist. Und ja, Sie, Herr Dobrindt, und wir können wirklich froh sein, dass diese gute Vorarbeit geleistet wurde und jetzt auch die Grundgesetzänderung dazu führt, dass wir richtig durchstarten können beim Thema Sicherheit und Integration. Einige erfreuliche Entwicklungen im Haushalt will ich speziell erwähnen. Die Mittelausstattung für das Bundeskriminalamt beispielsweise steigt im Vergleich zu 2024 um knapp 170 Millionen Euro an. Erstmals über 1 Milliarde Euro für das Bundeskriminalamt. Der Etat der Bundespolizei steigt im Vergleich zu 2024 um eine Dreiviertelmilliarde an und ermöglicht natürlich jetzt große Investitionen in eine zukunftsfähige Ausstattung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist richtig und ich denke, auch wichtig. Die Bundespolizei erhält im Regierungsentwurf auch 1.000 neue Stellen zur Übernahme bereits ausgebildeter Anwärterinnen und Anwärter. Diese Verstärkung, ich glaube, da sind wir uns einig, wird auch dringend benötigt. Sie als Dienstherr, Herr Minister, aber auch wir in der Regierungskoalition haben nämlich auch eine Fürsorgepflicht für die über 50.000 Beschäftigten bei der Bundespolizei. Und deswegen nehmen wir auch die Kritik der Gewerkschaft der Polizei an den verschärften Grenzkontrollen sehr ernst. 2,8 Millionen Überstunden, eine massive Überbelastung der Beschäftigten, ein so hoher Preis muss auch dann am Ende zu einem erkennbaren Mehrwert führen. Das schulden wir auch, meine ich, unseren Polizistinnen und Polizisten. Und genau daran haben eben auch viele Beamtinnen und Beamte Zweifel. Und diese Rückmeldung müssen wir ernst nehmen und natürlich auch noch mal besprechen in den Haushaltsberatungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ebenfalls erfreulich und notwendig, der Etat des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe steigt deutlich an. Es war hier jetzt die Rede von einer Verdreifachung. Ich habe eine Verdopplung ausgerechnet. Aber nun gut, es ist jedenfalls deutlich mehr, ein kräftiges Plus für Spezialfahrzeuge und Gerät für die Feuerwehren der Länder beispielsweise. Sehr erfreulich auch der Ansatz für das Technische Hilfswerk. Das kann sich sehen lassen. Aber ich sage an dieser Stelle auch ganz ehrlich, der ganz große Wurf für zivile Verteidigung und die Sanierung der vielen maroden Unterkünfte der THW-Ortsverbände ist, und ich sage ausdrücklich, noch ausgeblieben. Darüber wird aber sicher noch zu sprechen sein in den nächsten Jahren und Monaten. Ich denke, wir sind es unseren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräften schuldig, dass wir gute Rahmenbedingungen wirklich schaffen, zumindest auch entscheidend verbessern, damit sie sehen, dass ihr Engagement auch entsprechend von der Politik gewürdigt wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auch allen Einsatzkräften Dankeschön sagen, die ja, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat im Jahr bereitstehen, wann immer Not herrscht, entsprechend in den Einsatz zu gehen. Und speziell möchte ich denjenigen danken, die in diesen Stunden und Tagen bei der Bekämpfung der gefährlichen Waldbrände in Thüringen und in Sachsen im Einsatz sind und noch immer ja, leisten, was zu tun ist. Und deswegen, denke ich, sollten wir hier aus dem Plenarsaal auch mal ein Dankeschön aussprechen und entsprechend applaudieren. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch sprechen über Investitionen in die Menschen. Und es ist sehr erfreulich, dass wir es geschafft haben, mit Hilfe von zwar überplanmäßigen Ausgaben unser Integrationskurssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Und es ist wirklich sehr große Verunsicherung da gewesen bei den Kursträgern, aber auch bei den Lehrkräften. Und ich freue mich sehr, dass jetzt im Haushaltsentwurf, im zweiten Regierungsentwurf, aber auch in den Eckwerten wieder Planungssicherheit und Zuversicht einkehren kann, damit wir dieses wichtige System letztendlich auch absichern. Das ist wichtig für die Integration in unsere Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, für unseren Mittelstand und die Entlastung unserer Sozialkassen. Hier ist wirklich sehr gut angelegtes Geld. Alles in allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich sagen, gute Voraussetzungen für die Haushaltsberatungen zum Etat des Bundesinnenministeriums. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den guten Entwurf im Haushaltsausschuss auch noch verbessern können. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Herr Abgeordneter Leon Eckert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Der Haushalt des Innenministeriums weist mit 15,1 Milliarden Euro eine deutliche Steigerung gegenüber 2024 auf. Und insbesondere die Stärkung der Sicherheitsbehörden und die Mittel für den Zivilschutz machen diesen Aufwuchs aus. Sie haben die völlig unrealistischen Kürzungsvorschläge von Frau Faeser bei den Integrationskursen der Realität wieder angepasst. Und auch sonst ist das Budget in allen relevanten Punkten von der Vorgängerregierung fortgeführt. Wir Grünen hätten uns allerdings gewünscht, dass wir eine Anpassung bei den gesellschaftlich wichtigen Programmen wie der Migrationsberatung und anderen Demokratieinitiativen durchgeführt hätten an der Inflation. Das ist noch ausgeblieben. Da werden wir für streiten, dass das noch passiert. Das Budget bietet dank der gemeinsam beschlossenen Schuldenbremsenreform eine exzellente Ausgangslage für Sicherheit in unserem Land. Und da werden wir Sie auch dran messen. Doch Ihre Taten der ersten zwei Monate lässt uns zweifeln, ob Sie überhaupt in der Lage sind, aus dieser Chance wirklich etwas für mehr Sicherheit in unserem Land zu erreichen. Ihre Grenzkontrollen für gute Fotos an den Grenzen mit schwachen Einsatzzahlen. Zu welchem Preis? Stundenlangen Staus, Bahnverspätungen für Pendlerinnen und Pendler, ökonomische Schäden in der Grenzregion, Gängelung von Menschen, Berichte über Racial Profiling, Überstunden und Überlastung für Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, Sicherheitsverlust durch Verschiebung an Bahnhöfen und Flughäfen. Herr Dobrindt, Sie wollen sich inszenieren als bayerischer Löwe, der an die Grenze geht und tolle Fotos macht. Sie laufen aber rechten Narrativen nach, dem vermeintlichen Stammtisch und Ihrem Parteivorsitzenden in München. Sie sind als bayerischer Löwe vielleicht gestartet, aber jetzt sind Sie nur ein CSU-Lemming. Ihre Fehlleitung sieht man leider am Agieren beim Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Wir Grünen haben in den letzten Jahren in Haushaltsverhandlungen immer wieder Geld für die Aufnahme von Menschen, die sich eingesetzt haben, für unsere Soldatinnen und Soldaten, für die Demokratie in Afghanistan bereitgestellt. Diese Gelder sind nicht mehr da. Sie treiben diese Menschen, die für uns, mit uns gearbeitet haben, in die Fänge ihrer Häscher. Währenddessen reden sie mit dem wollen sie mit dem Terrorregime selbst reden. Das ist mehr als ehrenlos. Und doch zeigt der Haushalt klar, welche grünen Verhandlungserfolge wir in den Verhandlungen um die Schuldenbremsenreform erreicht haben. Die Bereichsausnahme Zivilschutz. Liebe Kameradinnen und Kameraden, nie hätte ich gedacht, dass ich diesen Satz im Deutschen Bundestag als Feuerwehrler aus voller Überzeugung sagen kann. Wenn die CSU und die CDU gerne in Sonntagsreden den Einsatzkräften danken, haben wir, als es konkret wurde, als es relevant wurde, den Zivilschutz nach vorne gestellt und eine echte Verbesserung in den Verhandlungen erreicht. Und mit den Mitteln für die Sicherheit muss jetzt auch ordentlich umgegangen werden. Für den weiteren Schritten des Zivilschutzes braucht es mutige gesetzgeberische und planerische Schritte. Stimmen die Bedarfe für die Ehrenamtlichen noch? Brauchen wir nicht mehr Einsatzkräfte, um den O-Plan auf der Zivilverteidigungsseite zu erfüllen? Müssen wir nicht die Koordination zwischen den Ländern erhöhen? Am Ende ist für uns klar, das Geld für THW und den BBK muss an die Ehrenamtlichen in erster Linie gehen. Und ich nenne jetzt mal zwei konkrete Punkte, die Sie ja vielleicht als Ziele auch mitnehmen können. Die Fachgruppe Notinstandsetzung, zentraler Baustein für die Zivilschutzfähigkeit, steht jetzt bei 40% Ausrüstungsstand. 100% in den nächsten 4 Jahren, das wäre doch mal ein relevantes Ziel. Das Liegenschaftsprogramm, bereits angesprochen, weiterführen und in die Härtung investieren. In den nächsten 4 Jahren ein Drittel aller THW-Ortsverbände. Die Zivilschutzausnahme in der Schuldenbremse bietet die Chance dafür. Ich werde kontrollieren, ob Sie die Mittel fürs THW wirklich am Ende in Ausrüstung für die Ehrenamtliche stecken oder nicht in CSU-Abgeordnete Wahlkreisprojekte. Ich sage nur Logistikzentren. Wie sind die verteilt worden? Herr Bundesminister Dobrindt, Sie sind unser Verfassungsminister. Und unsere Verfassung ist entstanden mit den Lehren aus den Schrecken der Shoah, des Nationalsozialismus, dem faschistischen Morden. Und das Instrument der wehrhaften Demokratie ist daraus entstanden. Doch es reicht nicht an Gedenktaten und Reden, dies immer wieder zu wiederholen. Wer es besser weiß, muss es auch besser machen. Gehen Sie also entschlossen gegen Verfassungsfeinde vor. Setzen Sie eine Arbeitsgruppe der Innenminister ein, um ein AfD-Verbotsverfahren zu prüfen. Ich bin gespannt auf die Haushaltsberatung und werde konstruktiv kritisch diesen Prozess begleiten. Wir haben viel erreicht, gerade bei Stärkung jüdisches Leben, Stärkung Demokratieinitiative in den letzten Jahren. Das kann jetzt nicht alles rückabgewickelt werden, weil man aus Ideologie den Haushalt umfreimt. Man sieht beim Sportetat, dass Sie da schon Titel geändert haben. Das werden wir alles sehr genau prüfen.
Für die Fraktion Die Linke hat nun der Abgeordnete Dr. Dietmar Bartsch das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, ich will Sie zumindest daran erinnern, dass Sie ja Innenminister sind und nicht Migrationsminister. Das sollte sich auch in der Rede dann widerspiegeln, weil sonst kommen solche Dinge wie von Herrn Curio zustande. Da freue ich mich ja über die beiden nachfolgenden Reden von SPD und Grünen, die wirklich über was anderes geredet haben. Aber ich will auch daran erinnern, Herr Dobrindt, dass Sie ja von einem militärischen Schutzschirm über Deutschland geträumt haben, Cyberdome. Und auch der jetzt nicht anwesende Fraktionsvorsitzende der CDU, der hat sogar über Atomwaffen gesprochen. Also, meine Damen und Herren, das ist wirklich grotesker militärischer Größenwahn, um das klar zu sagen. Und wenn man sich die Bilanz von früher mal anschaut, auch daran will ich Sie erinnern, Herr Dobrindt, frühere Ämter, Pkw-Maut. Ich will an das Totalversagen mal wirklich noch mal erinnern. Das ist nicht Cyber, sondern das war ganz, ganz irdisch. Meine Damen und Herren, sowieso ist ja die Koalition gezeichnet durch die Überschrift Versprechen gebrochen. Das wird so perfektioniert wie bei kaum einer Koalition davor. Rekordschulden, 15 Euro Mindestlohn, Fehlanzeige, Stromsteuer runter für alle, Fehlanzeige, Versprechen gebrochen. Und dann? Die Bundesministerien sollten die Stellen reduzieren und Kosten senken. Aber die teure Realität bei Ihnen ist, dass der Etat so groß ist wie noch nie. Und das ist, lieber Martin Gerster, nicht nur gut. Es gibt gute Aspekte, es gibt aber auch tief problematische. Wenn bei der Bundespolizei fast doppelt so viel Geld für Waffen ausgegeben wird als vor 2 Jahren, Waffen, Waffen, Waffen. Meine Damen und Herren, im Ergebnis ist unser Land ja nicht sicherer geworden. Es werden mehr Bundespolizistinnen und Polizisten Opfer von Übergriffen. Es ist viel, viel häufiger, was da passiert. Aufrüstung, sagen Sie sogar, Herr Dobrindt, das finde ich inakzeptabel. Die Übergriffe auf Bahnmitarbeiterinnen, auf Bundespolizistinnen sind so häufig wie noch nie. Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, wo Sie sagen, dass das besser ist. Nein, das ist nicht der Fall. Auf öffentlichen Plätzen in den vergangenen Jahren hat das sogar weiter abgenommen, das Sicherheitsgefühl. Es wird nicht zum Ziel führen, nur 1 Milliarde für die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt zur Verfügung zu stellen. Das wird nicht zum Ziel führen. Meine Damen und Herren, in einem Bereich, da finden allerdings Kürzungen statt, und das ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Obwohl die Asylverfahren lange dauern, sinken ausgerechnet da die Personalkosten drastisch. Meine Damen und Herren, Herr Dobrindt, nochmal, Sie verstehen sich offensichtlich weniger als Innenminister, aber als oberster Abschottungs- und Abschiebeminister. Weniger Rechtsstaat, das spart dann gegebenenfalls auch Personal. Meine Damen und Herren, Rechtsstaat und Innenminister dürfen nie im Widerspruch stehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Verfassungsminister, und das bereitet mir aktuell wirklich große, große Sorgen. Meine Damen und Herren, was das Thema Heimat betrifft, da trennt mich ja von Angela Merkel wenig, aber politisch dafür umso mehr. Trotzdem lohnt sich zu hören, was sie in der letzten Woche geschrieben hat. Sie sagte, wenn jemand an der deutschen Grenze Asyl sagt, dann muss er erst mal ein Verfahren bekommen. Meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren. Und da hat sie schlicht recht. Innenminister Dobrindt hat diesen Grundsatz des Rechts und der Menschlichkeit ausgehebelt und dafür gerichtlich, wie Sie in der CSU sagen würden, die erste Watschen bekommen, wenn ich das richtig so mal vorsichtig formulieren sollte. Ausgerechnet der für die Bundespolizei zuständige Minister führt die Bundespolizei in rechtlich wirklich fragwürdiges Fahrwasser. Heizt Überstunden auf. Ich meine, die Zahl ist schon gesagt worden. 2,8 Millionen. Brennt die Beamten aus. Allein die Reisekosten, in Anführungsstrichen, der Bundespolizisten für diesen Grenzirrsinn verschlingen 46 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Hören Sie doch wenigstens mal auf den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts. Ich meine, der hat erhebliche Zweifel am Fortbestand der Zurückweisung geäußert. Was ist denn das für ein Signal an unsere europäischen Nachbarn, wenn ausgerechnet das größte Mitgliedsland recht beugt? Ich meine, ich bin sehr gespannt auf Ihr Treffen auf der Zugspitze. Hauptsache, es gibt nicht nur schöne Bilder, sondern wirklich Ergebnisse. Denn ich meine, ich will mal daran erinnern, die Entscheidung Polens, die zeigt doch, am Ende der Grenzkontrollkette ist Europa tot. Und das können wir doch alle nicht wollen. Ihre Politik hat mit Europa so viel zu tun wie Abschottung mit Weltoffenheit. Nämlich gar nichts, meine Damen und Herren. Gerade Ihnen, Herr Dobrindt, empfehle ich da, hören Sie auf die Expertinnen und Experten. Damals bei der Pkw-Maut haben Sie die Warnungen und die rechtlichen Zweifel beiseite gewischt. Und im Nachgang ist das den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sehr teuer zu stehen gekommen. Ich hoffe, Sie wiederholen genau dieses nicht. Meine Damen und Herren, Herr Dobrindt, Ihr Haushalt ist für die Bürgerinnen und Bürger eine Kostenfalle. Ihr Agieren schützt die Bürger nicht vor den Feinden der Demokratie. Ihr Haushalt setzt falsche Prioritäten. Ihr Haushalt ist für meine Fraktion nicht zustimmungsfähig. Ich hoffe sehr, dass wir in den Beratungen substanzielle Veränderungen durchsetzen können. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Herr Dr. Günther Grings das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushalt des Bundesinnenministeriums steht für Sicherheit, Schutz und Stabilität. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat es auf den Punkt gebracht. Wir rüsten unsere Sicherheitsbehörden konsequent auf und stärken massiv den Bevölkerungsschutz. Denn unsere innere Sicherheit ist für uns nicht verhandelbar. Deshalb setzt die Koalition im aktuellen Regierungsentwurf einen Schwerpunkt auf die innere Sicherheit. Und wir stellen dafür erhebliche Mittel bereit. Insgesamt umfasst der Einzelplan des BMI rund 14,2 Milliarden Euro, 1,6 Milliarden Euro mehr, als die Vorgängerkoalition ursprünglich vorgesehen hatte. Das sind wohlüberlegte und gut begründete Investitionen in die Gefahrenabwehr, in die Sicherheit und die Ordnung unseres Landes. Die Wiederherstellung von Ordnung und die Durchsetzung des Rechts ist das Grundmotiv auch der Migrationspolitik dieser Bundesregierung. Wenn die Zahl der Asylanträge aktuell gerade in Deutschland deutlich zurückgeht, haben dazu natürlich verschiedene Faktoren beigetragen. Aber ganz zentral dafür waren und sind auch die Maßnahmen dieser Bundesregierung. Und das zeigt ja schon der Vergleich der deutschen Zahlen mit anderen europäischen Ländern. Wir bewegen uns wieder mehr im Sinne von fairer Verteilung in Europa. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber natürlich dürfen wir das keinesfalls als Signal der Entwarnung verstehen. Die große Zahl Schutzsuchender aus den letzten Jahren überlasten ja nach wie vor unsere Sozial- und Bildungssysteme wie unseren Wohnungsmarkt. Und der Migrationsdruck nach Deutschland und Europa kann sich schnell wieder verstärken durch neue, sich verschärfende Konflikte oder indem sich alte und neue Migrationsrouten wieder öffnen.
Herr Abgeordneter Grings, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Emmerich aus der Grünen.
Ja, wollen Sie es noch mal versuchen? Bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Ja.
Vielen Dank, Herr Grings, fürs Zulassen der Frage. Ja. Sie haben ja noch mal darauf sich bezogen, dass die Zahlen runtergegangen sind und dezidiert gesagt, dass das auch mit den Maßnahmen des Ministers zu tun hat, der neuen Bundesregierung. Nun sind Sie seit 65 Tagen im Amt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, gingen ja schon weit vor der Amtsübernahme der neuen Regierung nach unten. Meine Frage ist, ist Alexander Dobrindt auch dafür verantwortlich, dass es morgens hell wird und abends dunkel?
Also, lieber Herr Kollege, jeder entscheidet selbst, wie ernsthaft er sich mit diesen Fragen beschäftigt. Ich halte nach wie vor das Thema der Migration für ein ernstes Problem, für eine ernste Aufgabe. Und Sie müssen überlegen, ob Sie mit solchen flapsigen Bemerkungen diesem Ernst gerecht werden. Und ich mache es ganz klar. Und ich muss ganz klar sagen, dass Migrationspolitik immer auch mit Kommunikation und mit Signalen zu tun hat. Und das haben wir gegeben, seit diese Bundesregierung, nicht ich persönlich, habe seit 65 Tagen kein neues Amt, aber die Bundesregierung im Amt ist, aber auch schon mit den Koalitionsverhandlungen, auch mit den klaren Ankündigungen. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen sich deutlicher überlegen, ob sie Recht verletzen, indem sie Grenzen in Europa überschreiten. Das ist nämlich dann eine Rechtsverletzung. Oder ob sie sagen, nein, ich mache mich entweder nicht auf den Weg nach Europa oder bleibe in dem Staat, wo ich angekommen bin, in Europa. So sieht es das europäische Recht auch vor. Und insofern, diese Signalwirkung hat dazu geführt, wahrscheinlich sogar schon vor Amtsantritt der Bundesregierung, dass Menschen gemerkt haben, die sich auf den Weg nach Deutschland machen wollen, dass Ordnung und Rechtsprinzipien auch wieder stärker durchgesetzt werden. Und das ist auch ein Erfolg von Alexander Dobrindt in jetziger und vorheriger Funktion. Und dafür danke ich Ihnen herzlich. Wir dürfen nämlich bei diesen ganzen Migrationsfragen auch nicht vergessen, dass die Diktatoren in Moskau und Minsk nicht davor zurückschrecken, Menschen aus Afrika und Asien, die ein besseres Leben führen wollen, zu Werkzeugen ihrer Politik zu machen, um europäische Länder unter Druck zu setzen. Das Ziel dieser Diktatoren ist die Destabilisierung des Westens, umso trauriger, dass manche Parteien hier im Deutschen Bundestag mit diesen auch noch paktieren. Und deswegen, auch um uns außenpolitisch nicht erpressbar zu machen, ist es daher wichtig, dass wir den im Koalitionsvertrag vereinbarten Kurs der Ordnung in der Migration und der Unterbindung irregulärer und illegaler Zuwanderung auch konsequent fortsetzen. Mit den schon angesprochenen Kontrollen und Zurückweisungen an unseren Grenzen setzen wir Schritt für Schritt hier auch ein Rechtsprinzip durch, nämlich dass Asylanträge innerhalb Europas eben nicht irgendwo, sondern im Ersteinreisestaat zu stellen sind. Und das ist die unverzichtbare Geschäftsgrundlage des Schengen-Raums. Wer, wie wir das tun, dieses Prinzip verteidigt, also Antrag im Ersteinreisestaat und nicht irgendwo, verteidigt damit eine zentrale Errungenschaft der Europäischen Union. Wer hingegen die Durchsetzung dieses Prinzips politisch angreift, der stellt letztlich das Europa der offenen Binnengrenzen infrage. Meine Damen und Herren, dem Schutz unserer Gemeinden und Städte vor Überlastung dient auch die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Dieser Schritt ist richtig, gerade weil er ja nur diejenigen trifft, die auch nach zum Teil vielen Jahren in Deutschland noch keine auskömmliche Arbeit angenommen haben und noch von staatlichen Leistungen leben. Wir reden nämlich in der Debatte auch viel zu wenig über die vielen, die als Schutzsuchende kamen, bei uns aber inzwischen arbeiten und mit einer Niederlassungserlaubnis natürlich dauerhaft hier bleiben können und ihre Kernfamilie nachholen können. Wer hier arbeitet, sich gut integriert hat, der ist herzlich willkommen, auch hier zu bleiben, meine Damen und Herren.
90% der subsidiär Schutzberechtigten bei uns flohen vor dem syrischen Bürgerkrieg. Wenn mit dem Sturz Assads aber für die meisten Syrer der ursprüngliche Fluchtgrund entfallen ist, sieht unser Recht insoweit natürlich die Rückkehr vor. Und dann ist es eben erst recht nicht mehr zu erklären, warum wir aus diesem Land dann weitere Zuwanderung in unsere Sozialsysteme akzeptieren sollten, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir investieren im Bundeshaushalt 2025 nicht nur in die verbesserte Kontrolle der Migration, sondern auch in die Kernaufgabe der inneren Sicherheit. Und das gilt für die analoge wie die digitale Welt. Es geht um mehr Personal, bessere Ausrüstung und moderne Technik. Schon 2025 erhält die Bundespolizei zusätzliche Mittel, etwa für die Beschaffung von Distanz-Elektroimpulsgeräten, auch als TESA bekannt, zur Eigensicherung. Und die Bundespolizei erhält 1.000 neue Stellen. Gleichzeitig stärken wir das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik deutlich. Hier geht es um Cyberabwehr und die Härtung unserer Sicherheitsarchitektur. Wir investieren nicht zuletzt in den Zivilschutz. Allein das THW erhält mit 446 Millionen Euro insgesamt 10% mehr als 2024. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Innenhaushalt ist ein wirklicher Bürgerhaushalt für Deutschland. Denn jeder Euro in diesem Einzelplan dient dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren und stärkt die Ordnung in unserem Land. Und ohne Sicherheit können weder Freiheit noch ein friedliches Miteinander gedeihen. Mit dem Einzelplan 6 investieren wir daher in Freiheit, Sicherheit und Zusammenhalt.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Markus Bühl.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor der Bundestagswahl 2025 versprachen CDU und CSU eine grundlegende Neuausrichtung der Migrationspolitik und eine drastische Senkung der illegalen Einwanderung. Die Realität unter Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt nach der Wahl sind hingegen verschwindend geringe Zurückweisungen bei illegalen Einreiseversuchen an den Grenzen und weiterhin üppige Sozialleistungen. Statt echter Sicherheits- und Migrationspolitik gibt es dafür aus dem Innenministerium jede Menge Symbolpolitik. So konnte man beispielsweise den Medien entnehmen, dass an der deutsch-niederländischen Grenze ein Hubschrauber zur Durchführung mobiler Grenzkontrollen eingesetzt wird. Ein einziger in die Jahre gekommener Super-Puma-Hubschrauber, der weder leise noch unsichtbar an einem möglichen Kontrollpunkt an der insgesamt 180 Kilometer langen deutsch-niederländischen Grenze einschwebt, ist nichts weiter als ein Schaufenstermanöver, um Aktivität vorzugaukeln. Gleichzeitig entstehen neue Brennpunkte illegaler Einreisen, insbesondere an deutschen Flughäfen. Und warum? Weil das Innenministerium entsprechende Kontrollen an den Flughäfen gar nicht erst beantragt hat. So viel zum Thema Ordnung und Kontrolle. Herr Minister Dobrindt, das ist sicherheitspolitisches Versagen. Und Ihre Nebelkerzen, die setzen sich im Haushaltsentwurf nahtlos fort. Vor der Wahl forderte die Union die Abschaffung der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung. Jetzt, in Regierungsverantwortung, bleibt sie im Haushalt bestehen. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer führen Sie ebenfalls unverändert fort, genauso wie Ihre Vorgängerin. Die Asylindustrie wird weiter mit Millionen versorgt. Die finanziellen Anreize zur sogenannten freiwilligen Ausreise bleiben ebenfalls bestehen. Sie zahlen also abgelehnten Asylbewerbern deutsches Steuergeld aus, um sie damit zur Einhaltung des Gesetzes zu motivieren. Auch bei den Sprachenintegrationskursen machen Sie weiter wie bisher. Dabei ist längst bekannt, die Ergebnisse sind unzureichend. Die Betrugsanfälligkeit ist hoch, das gesamte System gehört deshalb in Frage gestellt. Und trotzdem geben Sie dafür über 1 Milliarde Euro Steuergeld aus. Herr Minister, wer im Wahlkampf beim Thema Migration permanent den Blinker setzt, der muss nach der Wahl auch abbiegen. Sie aber fahren einfach weiter, und zwar auf der migrationspolitischen Geisterfahrt der Ampel und der Merkel-Regierung. Applaus Bundespolizei. Zum Vergleich, bei der Entwicklungshilfe wird jährlich ein Vielfaches ausgegeben, als wir für unsere Bundespolizei, die unsere Grenzen schützen soll, investieren. Die Bundespolizei arbeitet Tag für Tag an der Belastungsgrenze. Sie schiebt einen gewaltigen Überstundenberg vor sich her. Allein im ersten Quartal 2025, also noch vor ihrer Amtsübernahme, wurden so viele Überstunden geleistet wie im gesamten Vorjahr. Und was sieht Ihr Haushaltsentwurf vor? 1.000 neue Bundespolizisten. Das reicht nicht mal annähernd aus, weder für die aktuellen noch für die kommenden Aufgaben. Hinzu kommt, die neuen Beamten müssen erst ausgebildet werden. Das dauert 3 Jahre und am Ende ersetzen sie im Wesentlichen nur altersbedingte Abgänge. Also keine wirkliche Verstärkung. Was wir brauchen, ist eine echte personelle Verstärkung der Bundespolizei. Und zwar deutlich, dauerhaft und substanziell. Mit Überstunden lösen Sie die Herausforderungen der inneren Sicherheit keinesfalls. Zur kurzfristigen Überbrückung schlagen wir vor, eine höhere Anzahl an Verwaltungsbeamten zeitweise zur Bundespolizei abzuordnen. Damit können Polizisten von bürokratischen Aufgaben entlastet werden und sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Darüber hinaus muss die Ausstattung verbessert werden. Wir fordern gezielte Investitionen in Sachmittel, insbesondere für Drohnen. Mit einer Überwachung durch Drohnen kann man im Grenzschutz effektiv gegen Schleuser vorgehen. In den anstehenden Haushaltsberatungen werden wir unsere Forderungen stellen, denn eine echte Migrationswende, die gibt es nur mit der AfD. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Sonja Eichwede das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Dobrindt, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir leben wahrhaft in angespannten Zeiten. Wir haben kontroverse Debatten in der Gesellschaft, wir haben eine polarisierende Gesellschaft, wir haben eine Verantwortung als Parlament, hierauf Antworten zu geben, nicht extreme Positionen zu vertreten, sondern Lösungen anzubieten. Das haben wir uns vorgenommen, das werden wir auch mit diesem Bundeshaushalt tun. Das tun wir als Verfassungsorgane im Bundestag, das tun wir morgen mit der Stärkung des Bundesverfassungsgerichts gemeinsam. Von daher ist es wichtig, dass wir hier diese Debatten führen, dass wir unser Land gut aufstellen auf allen Ebenen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade weil wir eine angespannte Lage in unserem Land haben, weil wir Polarisierung in der Gesellschaft haben, ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass der Etat der Bundeszentrale für politische Bildung in diesem Haushalt auch steigt auf 105 Millionen Euro. Die Bundeszentrale für politische Bildung leistet eine wichtige Arbeit für unsere Demokratie, für das Bewusstsein von demokratischer Teilhabe, für die Stärkung unserer Zivilgesellschaft gegen Fake News, für eine Vielfalt von Meinungen, gegen die Verrohung in der Gesellschaft, eine Arbeit, die wir gerade in diesen Zeiten brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr wichtig ist zudem auch, dass mit diesem Haushalt das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe gestärkt wird. Hier geht es um die Förderung von vielen freiwilligen Feuerwehren in all unseren Regionen, in all unseren Wahlkreisen, auch zum Beispiel bei mir in Brandenburg. Wichtige Projekte für demokratische Teilhabe gegen Extremismus, die hier gefördert werden. Und ja, es wurde gesagt, die Feuerwehren, die gerade in vielen Teilen des Landes auf der einen Seite für unsere Demokratie gegen Extremismus arbeiten und auf der anderen Seite Waldbrände bekämpfen, in Sachsen, auch in Brandenburg, immer wieder bei mir im Wahlkreis, was für eine wichtige Arbeit im Gefahrenschutz, im Katastrophenschutz, aber eben auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Vielen Dank von dieser Stelle. Und wir haben auch im Koalitionsvertrag beschlossen, ein NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg zu errichten. Auch dieses ist hier im Haushalt verankert. Wir werden es auch von einem Gesetzgebungsprozess auf den Weg bringen. Es ist in diesen Zeiten umso wichtiger, die Erinnerung zu wahren, über Konsequenzen nachzudenken, die Gewalttaten und Morde entsprechend anzusprechen, aufzuarbeiten, wo wir doch wissen, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr in unserem Land ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eines der Themen, die wohl am schwierigsten sind, am meisten polarisieren, ja, ist die Migrationspolitik. Deswegen ist es wichtig zu betonen, wir sind ein Einwanderungsland. Wir werden auch noch in diesem Jahr weitere wichtige Vorhaben, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind, auf den Weg bringen, die dieses etablieren. Und ja, auch die finanzielle Ausstattung, eben gerade bei Integrationskursen, dass wir wollen, dass die Menschen, die hier sind, integriert werden, dass sie mitarbeiten, dass wir sie entsprechend fördern, um eben eine vielfältige Gesellschaft zu sein. Das ist uns hier sehr, sehr wichtig. Und lassen Sie mich auch sagen, bei der Frage Flucht und Asyl brauchen wir Humanität und Ordnung. Die Grenzkontrollen und andere Maßnahmen haben zu einer Reduktion der Zahlen geführt. Das stimmt, aber wir müssen auch auf Kritik der Gewerkschaft der Polizei hören. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bald eine europäische Lösung haben und das gemeinsame europäische Asylsystem umsetzen, um wirklich Humanität und Ordnung in Einklang zu bringen, Freizügigkeit in Europa mehr zu leben. Es ist ein guter Entwurf, der uns hier vorliegt, an dem wir weiter im Parlament arbeiten wollen, um eben Sicherheit und Ordnung
zum Schluss
in Zusammenhang zu bringen in den kommenden Jahren. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Abgeordnete Marcel Emmerich.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn wir heute über den Haushalt des Bundesinnenministeriums sprechen, dann muss man sich ja erst mal die Frage stellen, ob man es überhaupt noch damit zu tun hat. Denn vor zwei Tagen gab es einen Instagram-Post der CDU. Da war plötzlich die Rede vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Und wenn man sich anschaut, wo Alexander Dobrindt seine Prioritäten setzt und um was er sich vor allem kümmert, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, dass Fragen der inneren Sicherheit keine Rolle mehr spielen. Und das ist angesichts der vielfältigen sicherheitspolitischen Herausforderungen fatal. Kümmern Sie sich darum, dass Pride-Paraden abgesichert werden, Femizide konsequent aufgeklärt werden und alle in diesem Land vor Spionage, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, organisierte Kriminalität und Islamismus geschützt werden. Auch das ist Ihr Job. Und wenn wir über die Asylpolitik sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass die massiven Verschärfungen der Grenzkontrollen, die rechtswidrige Zurückweisung Schutzsuchender, die Aussetzung des Familiennachzugs, die Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten, jetzt angekündigte Verhandlungen mit den Taliban, alles ein Ausdruck eines politischen Kurses ist, der versucht, Flucht an sich zu delegitimieren. Ihre Politik ist ein Frontalangriff auf das individuelle Recht auf Asyl. Für Geflüchtete bedeutet es ganz konkret, Schutz wird zum Gnadenakt, nicht mehr zum Recht. Wer Hilfe sucht, wird behandelt wie eine Bedrohung und nicht wie ein Mensch in Not. Die Rechten reiben sich die Hände, denn ihre Sprache, ihre Bilder, ihre Logik, all das findet nun Eingang im Regierungshandeln. Und die Verschärfungen, die Sie machen als Bundesregierung, sind real. Aber sie dienen vor allem der Symbolik. Sie schaffen Härte, wo Unterstützung und Steuerung nötig wären. Und sie senden Signale, statt wirklich Probleme zu lösen. Die rechtswidrigen Zurückweisungen, wo Sie ja im Kern vom Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts ermahnt werden mussten, kosten enorm viel. Sie belasten die Bundespolizei, sie schaden der Wirtschaft und sind ein Ärgernis für die Menschen. Sie haben immer noch keine rechtliche Grundlage vorgelegt, gehen vor Gericht unter und stellen sich damit gegen Rechtsstaatlichkeit. Eine Regierung sollte sich aber an Recht und Gesetz halten, so wie sie es jetzt auch zu Recht von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Und jetzt kommt ja der Sommer. In manchen Bundesländern haben die Ferien schon begonnen. Viele Leute fahren in den Urlaub. Man hat vielleicht auch mal die Kinder im Auto und dann steht man im Stau. Vielen Dank, Alexander Dobrindt. Wegen Ihren Ausweitungen, Ihren verschärften Grenzkontrollen hat man wirklich die Situation, dass man genervt ist im Auto, dass man lange im Stau steht. Und deswegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, schreiben Sie ihm doch eine Postkarte. Alt-Moabit 140 10557 Berlin. Er freut sich bestimmt über Urlaubsgrüße, denn eins ist klar, von Markus Söder wird er sicherlich keine bekommen.
Für die Fraktion Die Linke hat nun die Abgeordnete Frau Clara Bünger das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dobrindt. In diesem Haushalt zeigt sich erneut sehr deutlich, wo die Prioritäten dieser Regierung liegen: bei Abschottung und Isolation. Herr Dobrindt, Ihre illegalen Grenzkontrollen scheinen immer noch Ihr Lieblingsprojekt zu sein, also reden wir doch darüber. Obwohl dazu eigentlich alles schon gesagt wurde. Wer Schutz sucht, sollte Schutz erhalten. Wer Asyl beantragt, hat ein Recht auf ein individuelles Verfahren. Wenn ein Gericht einen Beschluss fällt, hat man sich daran zu halten, Herr Dobrindt. Und es wäre gut, wenn Sie sich schon mit den Innenministern der anderen EU-Länder treffen auf der Zugspitze, dass Sie dann vielleicht darüber reden, wie man gemeinsam das Recht einhält und wie man sich an das Recht hält, wie man EU-Recht einhält und nicht an der Grenze das Recht bricht. Aber weil wir hier über den Haushalt diskutieren und moralische oder rechtliche Argumente Sie anscheinend nicht überzeugen, Herr Dobrindt, habe ich Ihnen auch ein paar Zahlen mitgebracht. Um die Grenzkontrollen umsetzen zu können, wurde das Reisebudget der Bundespolizei fast verdoppelt. 22 Millionen Euro mehr im Haushalt, um Beamte für den angeordneten Rechtsbruch an die Grenze zu karren. Schade nur, dass danach kein Geld mehr für eine Rechtsschutzversicherung übrig war. Die hätten die Beamten an der Grenze jetzt nämlich bitter nötig. Wer die Reden von der Union und SPD in den letzten Jahren gehört hat, könnte meinen, ihre Priorität wäre die Stärkung der Integration. Zumindest ging es in den letzten 4 Jahren in über 200 Reden von Union und SPD darum. Und Sie, Herr Dobrindt, werden nicht müde zu wiederholen, Deutschland hätte die Grenze der Integrationsleistung erreicht. Von Stärkung der Integrationsleistung findet sich in diesem Haushalt jedoch keine Spur. Die Mittel für das BMI haben dieses Jahr eine Rekordhöhe erreicht. Und wo fließt das zusätzliche Geld hin? In die Sicherheitsbehörden. Über 1 Milliarde Euro mehr fließen zu Bundespolizei, BKA, Verfassungsschutz. Gleichzeitig verliert das Bundesamt für Migration 14% seines Haushalts. Und auch das Budget für Integration sinkt. Es zeigt sich, Sie haben kein Interesse an Integration. Sie sprechen immer nur dann über Integration, wenn Sie einen weiteren Grund für Schandtaten an der Grenze brauchen. Erst vor 2 Tagen haben Sie, Herr Dobrindt, erneut eine Klatsche vor Gericht kassiert und wurden dazu verpflichtet, eine gefährdete afghanische Familie mit Aufnahmezusage nach Deutschland zu holen. Erneut ein wegweisender Beschluss gegen Ihre Politik. Im Haushalt haben Sie dafür gerade mal 6,5 Millionen Euro eingeplant, um Afghaninnen mit Aufnahmezusage nach Deutschland zu holen. Das wird nicht reichen nach diesen Entscheidungen. Bevor Sie aber auf die Idee kommen, die gefährdeten Menschen auch noch aus finanziellen Gründen im Stich zu lassen. Mein Vorschlag, Herr Dobrindt, befolgen Sie endlich konsequent alle Gerichtsentscheidungen. Beenden Sie die illegalen Grenzkontrollen und nutzen Sie das Reisebudget der Bundespolizei nicht, um Polizisten für den Rechtsbruch an die Grenze zu bringen, sondern um gefährdete Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun zu seiner ersten Rede der Abgeordnete Herr Sebastian Schmidt das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Lassen Sie mich zu meiner ersten Rede in diesem Hohen Haus sagen, dass es mir eine besondere Ehre ist, meinen Wahlkreis, den ich direkt gewonnen habe, hier vertreten zu dürfen. Ich komme von der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Die Waldbrände der vergangenen Wochen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen führen uns mit aller Deutlichkeit vor Augen. Die Gefahren, die von extremen Wetterereignissen ausgeht, nimmt spürbar zu. Seit Tagen kämpfen unermüdlich hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW unter extremen Bedingungen gegen die Brände. Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank und Anerkennung für Ihren Einsatz. Doch Bedrohungen für die Sicherheit unserer Bevölkerung zeigen sich nicht nur hierzulande. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine macht deutlich, dass Zivilisten in bewaffneten Konflikten gezielt angegriffen werden. Die hybriden Angriffe Russlands machen schon heute nicht nur vor den Grenzen Deutschlands Halt. Egal, wo Sie hinschauen, die Nachrichten der letzten Wochen machen eines deutlich: Es bedarf enormer Kraftanstrengung und natürlich auch zusätzlicher Investitionen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Leben zu gewährleisten. Zu den wesentlichen verfassungsmäßigen Aufgaben eines Staates gehören neben der Verteidigung seines Territoriums insbesondere der Erhalt seiner Handlungsfähigkeit und der Schutz seiner Bevölkerung. Wir benötigen dringend eine Sensibilisierung unserer Gesellschaft. Wir brauchen schnell die Verbesserung und Anpassung des Schutzes, gerade an neue Gefahren wie Cyber- und Drohnenabwehr sowie einer spürbaren Stärkung der Warn- und Infrastruktur. Und dieser Einzelplan stärkt unser THW, aber insbesondere auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Mittel fließen genau dorthin, wo sie gebraucht werden, wo der Bedarf da ist im Lichte der beschriebenen Lage. Die Ausgaben zum Schutz kritischer Infrastruktur garantieren die Versorgung der Bevölkerung und erhalten Handlungsspielräume im Krisenfall. Die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge mit entsprechender Fachausstattung, etwa für den Brandschutz sowie für chemische, biologische und nukleare Gefahrenlagen, ermöglicht es dem BBK, im Ernstfall schneller und gezielter zu reagieren. Auch unsere Kommunen profitieren davon, etwa wenn es das Prinzip der Doppelnutzung bei den Fahrzeugen und bei den Geräten, die zur Behelfung bei der Katastrophenschutz zur Verfügung stehen. Die Investitionen in neue Forschungsprojekte zur zivilen Verteidigung helfen darüber hinaus, den Bevölkerungsschutz weiter zu entwickeln. Dieser Einzelplan setzt nicht nur in der Beschaffung Maßstäbe, sondern auch bei der Einsatzbereitschaft. Die Verdoppelung der Investitionen in das Krisenmanagement-Übungsprogramm LÜKEX ist Ausdruck der von Bundesminister Dobrindt eingeläuteten innenpolitischen Zeitenwende. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieser Einzelplan steht für einen handlungsfähigen Staat. Auch für die Einsatzkräfte schafft er Planungssicherheit. Für eine Innenpolitik mit klarem Kompass hin zu einer leistungsfähigen Gesamtverteidigungsstrategie. Kurzum, meine Damen und Herren, innere Sicherheit hat mit dieser Bundesregierung wieder die richtige Priorität.
Für die AfD-Fraktion hat nun das Wort der Abgeordnete Herr Dr. Christian Wirth.
Frau Präsidentin, werte Kollegen, gestern titelte die Welt: Umfrage, Merz stürzt ab, SPD fällt auf schlechtesten Wert seit mehr als einem Jahr. Leider sind Vizekanzler und Kanzler heute nicht da, aber ich darf den Kanzler zitieren. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen. Wir sagen stattdessen unserer Bevölkerung, die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen, auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden. Dazu müssen wir allerdings die Prioritäten der Staatsausgaben neu geordnet werden. Geblieben ist die Reform der Schuldenbremse mit der gigantischsten Neuverschuldung der Geschichte Deutschlands. Schulden, die mit dem bereits abgewählten 20. Deutschen Bundestag ermöglicht wurden. Haushalt, Königsrecht, der Wille des Volkes, keine Spur mehr. Das Schlimmste ist, dieses Versprechen, Brechen dieses Versprechens war geplant und das Bundesverfassungsgericht hat mitgeholfen. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das Bundesverfassungsgericht hat mir mitgeteilt, dass die Organklage in der Hauptsache weiter betrieben wird. Vielleicht können wir in 5 Jahren sehen, dass dieser Weg ein Irrweg war. Sparen kann der Kanzler eigentlich, das hat er bewiesen. Er hat dem ehemaligen Präsidenten Di Fabio ein Gutachten abgerungen für unter 10.000 Euro. Da kann, alle Achtung, da kann der Steuerzahler froh sein, dass Di Fabio nicht nach Geschäftswert abgerechnet hat. Da wir beim Innenministerium sind, das auch Verfassungsministerium ist, will ich auf die Wahl der Richter morgen eingehen. Nachdem ja Ihr Kandidat, der erste Kandidat von der linken Mehrheit abgebügelt worden ist, unterstützen Sie jetzt 2 Kandidaten der SPD-Fraktion. Frauge Brosius-Gersdorf war ja schon mehrfach Thema hier. Unter dem Fokus war bisher Frau Ann-Kathrin Kaufold, ebenfalls eine linke Aktivistin. Ja, Verfassungsrecht, ja. Diese war Gutachterin für Linke und Grünen bei einem Enteignungsverfahren von Wohnungsgesellschaften in Berlin und behauptet, solche Enteignungen sind verfassungsgemäß. Sie befürwortet die Klimatransformation der Gesellschaft und weist darauf hin, dass Reiche mehr Klima schädigen als Arme. Sie ruft zu Boykottmaßnahmen gegen Firmen auf, die nicht das Klima ausreichend berücksichtigen. Wenn Parlamente zu langsam sind, müssen Gerichte und Zentralbanken deren Aufgaben für das Klima übernehmen, so viel zur Gewaltenteile. Gerichte sollen unpopuläre Maßnahmen anordnen dürfen, zum Beispiel also keine Kredite mehr für Privatpersonen und Firmen, die nicht dem Klimairrsinn folgen. Frau Brosius-Gersdorf ist von ähnlicher Qualität. Verbotsverfahren gegen AfD geschenkt, AfD-Wähler beseitigen, macht ja nichts, sind nur 10 Millionen. Impfzwang immer noch, Kopftuch im öffentlichen Dienst, Neutralitätsgebot ist nicht mehr wichtig, ungeborenes Leben, keine Menschenwürde soll das besitzen, der Bundeskanzler stimmt noch zu. Das ist der Tiefpunkt der christlich-demokratischen Union. Und Herr Hoffmann ist gerade nicht da. Der Herr Hoffmann als Nachfolger von Herrn Dobrindt, als Chef der CSU-Landesgruppe, lässt dann sich zitieren in der Zeitung: In Zeiten, in denen im Bundestag die radikalen Ränder stark wie nie seien, braucht es ein geschlossenes Votum der Parteien der Mitte, um die Funktionsfähigkeit des höchsten deutschen Gerichtes sicherzustellen. Das sagt der Hoffmann. Hoffmann als Nachfolger von Herrn Dobrindt. Herr Hoffmann, Sie sind leider nicht da, aber wenn Ihnen die Schuhe von Herrn Dobrindt zu groß sind, dann sehen wir Sie demnächst wahrscheinlich in der Kinderabteilung Ihre Schuhe kaufen. Meinungsfreiheit und Grundrechte sind für diese Kandidaten unwichtig. Früher galt es immer, Grundrechte sind dazu da, den Bürger vor dem Staat zu schützen. Offensichtlich ist man heute hier der Meinung, dass die Grundrechte den Staat schützen sollen vor dem Bürger. Diese Vorschläge hätten die Rote Hilfe, die Klimakleber, die Antifa oder die Hausbesetzer machen können, wenn sie ein Vorschlagsrecht für das Bundesverfassungsgericht gehabt haben. Meine Damen und Herren, das ist der Sargnagel der Union. Sie sollten das C für ein M austauschen, für Masochismus. So machen Sie Ihre Partei kaputt. Was brauchen wir? Wir fordern für das Innenministerium großzügigen Personal- und Ausstattungsaufbau für die Bundespolizei, die chronisch unterbesetzt ist. Wir fordern die politische Neutralität des Verfassungsschutzes, Beendigung der Finanzierung linksgrüner NGOs, den klaren Vorrang deutscher Interessen bei ihrer Haushaltsscheidung. Das hat unsere Bevölkerung, unseren Staat verdient. Vielen Dank.
Ich erinnere noch einmal daran, dass das der Einzelplan des Inneren ist und die Rechts- und Justizdebatten werden an einer anderen Stelle auch geführt. Dann will ich noch, ich habe einen Zwischenruf gehört zum Thema Lügen. Ich will es einfach noch mal sagen. Wir, auch wenn man nicht teilt, was der andere sagt, bezichtigen wir uns nicht persönlich der Lüge. Und jetzt hat nun das Wort für Bündnis 90, nein, für die SPD ist erst dran. Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort der Kollege Sebastian Fiedler. Bitte sehr.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren in der Tat heute über den Haushalt des Bundesinnenministeriums. Mein Kollege Martin Gerst hat das schon alles wunderbar sortiert. Die Kollegin Eichwede hat schon viele Themen zur Migration beleuchtet, die ich deswegen jetzt nicht wiederholen will. Ich will mich auf einige andere Dinge konzentrieren und ein bisschen einordnen. Zu Thema Nummer eins will ich sagen, wir stärken die objektive Sicherheit. Und das tun wir deswegen, weil die Lage, in der wir leben, außerordentlich ernst ist. Hybride Angriffe und Bedrohungen im Cyberraum, durch das Ausland betriebene Desinformationskampagnen, Spionage, Sabotage, Drohnenabwehr haben wir schon besprochen, den Wirtschafts- und Wissenschaftsschutz kommt aus unterschiedlichen Gründen eine hohe Bedeutung zu. Man muss insgesamt auch in diesem Zusammenhang sagen, viele der Themen, die wir unter dem Rubrum der inneren Sicherheit diskutieren, haben durchaus direkt damit zu tun, dass von Russland hybride Angriffe auf uns hier auch ausgehen. Man kann anders sagen, Putin nimmt Einfluss, und das tut er unter anderem auch durch seinen verlängerten Arm hier im Haus. Und daher müssen wir die Bedrohung durch den Rechtsextremismus weiterhin sehr ernst nehmen. Ich bin deswegen froh, dass die Innenministerkonferenz sich darauf geeinigt hat, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu diesem Thema einzurichten. Ich gehe davon aus, dass die alsbald startet. Das ist ein erster und wichtiger Schritt zur Befassung mit der AfD in einem neuen Maßstab. Weitere Themen sind schon genannt worden. Bevölkerungsschutz stärken wir und profitieren dadurch, das hat der Kollege Gerster schon gesagt, von den neuen Schuldenregeln. Da sind wir froh darüber, dass der Minister dadurch mehr Spielraum in vielen anderen Themen in seinem Haushalt hat, die uns wahnsinnig wichtig sind. Man kann das ebenfalls unter eine Richtlinie, Herr Dorenz, Sie haben das gerade richtig schon gesagt, unter der Überschrift Zeitenwende muss auch das Thema innere Sicherheit diskutiert werden. Und genau das tut diese Koalition. Weitere Handlungsfelder gehören aber dazu. Die organisierte Kriminalität mit ihrer gesellschaftszersetzenden Wirkung ist uns ein wichtiges Thema. Die übergreifende Rauschgiftkriminalität ist noch nicht genannt worden. Politisch motivierte Kriminalität, wichtige Themenfelder. Gewaltkriminalität haben wir häufig im Zusammenhang mit Messern diskutiert. Kinder und Jugendliche, Gewalt haben wir häufig diskutiert, will ich noch mal ansprechen. Bin deswegen froh, dass weiterhin eine Idee aus der letzten Legislatur sich noch im Haushalt findet, nämlich eine Errichtung einer Bundesakademie zum Thema Prävention. Für den gesellschaftlichen Frieden sind all die Themen Migration und Integration von übergeordneter Bedeutung. Und da ich jetzt zum Ersten gesagt habe, objektive Sicherheit, will ich Bezug nehmen auf gestern, der Polizeibeauftragte, der zuständig ist für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und die Polizei hier im Hause, hat uns einige Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Ich will deswegen das Signal ausgeben, wir achten auf die Beschäftigten. Da stehen viele Dinge drin. Und deswegen noch hier ausdrücklicher Dank noch einmal an die Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden, die viel für unsere objektive Sicherheit tun. Dazu gehören aber zwei weitere Themen, die ich allgemein ansprechen will. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist wichtig, und das ist eine Grundaussage für diese Koalition. Die Bevölkerung hat nämlich die Erwartungshaltung, dass diese Koalition liefert, und sie will dem Grunde nach wissen, dass wir die Dinge sehen und sie im Griff haben. Und das kann man wirklich für diese Koalition sagen. Das ist auch gekennzeichnet durch eine sehr gute Zusammenarbeit in der Koalition. Und insoweit auch noch mal meinen herzlichen Dank zurück an den Bundesinnenminister. Das klappt außerordentlich gut. Und zuletzt will ich insbesondere aus der Sicht meiner Fraktion noch sagen, für uns kommen immer drei Themen zueinander. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit und soziale Sicherheit. Und dieser Haushalt strahlt insgesamt aus, dass wir keines dieser Felder vernachlässigen werden. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Frau Abgeordnete Marlene Schönberger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ein Ziegelstein mit der schrecklichen Aufschrift Euthanasie ist eine Lösung wird auf eine Einrichtung der Lebenshilfe geworfen. CSDs werden bedroht, Sinti und Roma auf dem Schulhof schikaniert und für Jüdinnen und Juden wird der Unibesuch zu einer Mutprobe. Obdachlose werden attackiert, Menschen demonstrieren für ein Kalifat und Familien mit Migrationsgeschichte fürchten Brandanschläge. All das passiert jetzt überall in diesem Land. Und wie reagiert der Innenminister? mit Ignoranz, weil seine Vorschläge, Abschiebungen, Wahlrechtsentzug, härtere Gesetze, mehr Polizei, mehr Befugnisse, Taser keine sinnvollen Antworten auf diese gefährliche gesellschaftliche Entwicklung sind. Wer bei Antisemitismus, Islamismus und Rechtsextremismus immer nur nach Law and Order schreit, der handelt kopflos, ohne die Phänomene wirklich anzugehen, erst dann, wenn es schon zu spät ist. Und das kann doch nicht unser Anspruch sein. Statt sinnvoller Maßnahmen kommt aus der Bundesregierung zum Teil Politik wie aus dem AfD-Parteiprogramm. Statt NGOs zu unterstützen, die unsere Demokratie verteidigen, Diffamierung. Statt klarer Kante gegen Islamismus, Deals mit der Taliban. Und statt queere Menschen, die in ihren Forderungen nur gleiche Rechte fordern, zu unterstützen, redet der Kanzler vom Zirkus. Und das ist schäbig. Ich erwarte nach wie vor eine Entschuldigung. Liebe Kolleginnen, wir haben immer eine Reform der Schuldenbremse gefordert, weil die Herausforderungen gewaltig sind, gerade auch für unsere liberale Demokratie. Wir brauchen Geld, um die Zivilgesellschaft zu stärken, Beratungsstellen für Betroffene von rechter und islamistischer Gewalt dauerhaft zu fördern, Monitoring und Recherche abzusichern, Streetwork zu pushen, Aussteigerprogramme in die Fläche zu bringen und um politisch-historische Bildung entschieden hochzufahren. Jeder Euro in diesem Bereich ist eine Investition in die innere Sicherheit. Liebe Kolleginnen, diese Bundesregierung hätte dieses Geld. Wir Grünen haben geholfen, Spielräume zu schaffen, von denen die Ampel nur träumen konnte. Aber wo ist jetzt die Investitionsoffensive in den Schutz unserer Demokratie, die Zeitenwende im Kampf gegen Desinformationen und gegen Kreml-Propaganda? In diesem Haushalt nicht enthalten. Und es fehlt nicht am Geld, es fehlt am politischen Willen. Diese Regierung wird ihrer Verantwortung für die Demokratie nicht gerecht. Und das ist fatal im Übrigen für alle Demokratinnen. Und ich wünsche mir, dass das auch die Union endlich versteht. Vielen Dank.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat nun der Abgeordnete Herr Stefan Mayer das Wort.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ein Stück weit ist heute eine, ja, zumindest mal vorläufig historische Haushaltsdebatte, weil zum letzten Mal, zumindest vorläufig, in der Debatte über den Haushalt des Bundesinnenministeriums auch der Haushalt des Sportes mit debattiert wird. Und ich kann Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister Alexander Dobrindt, sagen, Sie haben nicht nur die Zeitenwende, den Politikwechsel eingeläutet in der Migrationspolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Bevölkerungsschutzpolitik, sondern auch in der Sportpolitik. Der Haushalt, den die Bundesregierung heute vorlegt, was den Sportbereich anbelangt, ist der stärkste und der höchste Haushalt aller Zeiten, wenn man die Corona-Hilfen in der vorletzten Legislaturperiode rausrechnet. Und das, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist ein großer Erfolg der neuen Bundesregierung, des Bundesministers Alexander Dobrindt, aber natürlich auch der neuen Staatsministerin Christiane Schenderlein, die auch schon wirkt, das kann man ganz offen sagen, 65 Tage im Amt und es weht ein neuer Wind in Deutschland in der Sportpolitik. Und das ist erfreulich. Die Überschrift des Kapitels für den Sport im Koalitionsvertrag lautet: Sport soll Spaß und Freude auf Leistung machen. Und ich bin der festen Überzeugung, der Haushaltsentwurf dieses Sporthaushaltes wird diesem Anspruch auch vollumfänglich gerecht. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben im Kapitel des Sportes im Koalitionsvertrag den Paradigmenwechsel angesprochen. Und der Paradigmenwechsel in der Sportpolitik wird durch diesen neuen Etat eingeläutet. Er steigt auf über 331 Millionen Euro. Damit ist eine Steigerung um knapp 50 Millionen Euro verbunden. Das ist ein großer Erfolg. Und wohin fließen diese zusätzlichen Mittel? Gerade in diese Bereiche, die uns auch von entscheidender Wichtigkeit sind. Erstens, dass die Trainerinnen und Trainer besser bezahlt werden. Wenn wir in Deutschland, gerade im Sommersport, wieder Anschluss finden wollen an andere westliche Nationen wie Italien, Frankreich, Japan, die Niederlande, dann müssen wir die besten Trainerinnen und Trainer in Deutschland halten und dürfen nicht riskieren, dass sie Deutschland verlassen, des Geldes wegen, weil im Ausland besser bezahlt wird. Diese Traineroffensive muss einer der Schwerpunkte der Sportpolitik der neuen Bundesregierung sein. Zweiter Schwerpunkt, wir brauchen Sportstätten in Deutschland, die adäquat, die modern und die angemessen sind. Wir müssen auch mehr in die Trainingsstätten, in die Sportstätten investieren. Das trifft einerseits auf die Sportstätten zu, die dem Spitzensport dienen, das trifft aber auch auf die Sportstätten zu, die dem Breitensport dienen. Und was ich auch schon mal sagen möchte, es trifft zwar jetzt nicht auf den Haushalt 2025 zu, aber auf die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden 4 Jahre. Dieser Aufwuchs, der in diesem Jahr vorgenommen wird, wird perpetuiert. Der Sporthaushalt wird auch in den kommenden 4 Jahren jeweils um 100 Millionen Euro steigen. Auch das ist eine außerordentlich positive Botschaft für den Sport in Deutschland. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch einen Bereich auch ansprechen, der gerade jetzt in den kommenden Monaten auch von großer öffentlicher Aufmerksamkeit geprägt sein wird. Und das ist die Bewerbung oder die hoffentlich stattfindende Bewerbung Deutschlands erneut für Olympische und Paralympische Spiele. Ich sage ganz offen, als Sportpolitiker wäre es mein größter Wunsch, dass Deutschland wieder Austragungsort von Olympischen und Paralympischen Spielen sein darf. Es gibt jetzt 4 Konzepte, die liegen auf dem Tisch. Alle Konzepte sind sehr, sehr gut, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen verbesserungsfähig, aber alle 4 Konzepte, ob aus der Rhein-Ruhr-Region, aus Berlin, aus Hamburg und aus München, sind aus meiner Sicht tragfähig für die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Spielen. Und da komme ich wieder zu uns. Es geht jetzt darum, dass wir auch als Bundespolitik, sowohl als Bundesregierung als auch als Bundestag, ein positives Signal setzen. Am 26. Oktober beginnt in München oder findet in München die Abstimmung statt. Es werden weitere Bürgerentscheide folgen in den anderen 3 Regionen bzw. Städten. Ich bin der festen Überzeugung, das sage ich jetzt abschließend, wir werden nur dann die Bürgerinnen und Bürger, egal wo, davon überzeugen, dass Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland Sinn machen, wenn die Bundesregierung sich auch klar zu diesen Spielen bekennt. Und darum bitte ich ganz herzlich.
Danke schön. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Markus Mazerat das Wort, bitte.
Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, der Haushalt der Bundespolizei für 2025 zeigt auf den ersten Blick keine offensichtlichen ideologischen Fehlentwicklungen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Auch wir als einzige echte Opposition können das offen aussprechen. Auch wenn der Plan die Ausgaben natürlich sehr grobkörnig aufschlüsselt, sind in diesem kleinen Teilbereich des Gesamthaushalts keine offenkundigen linksextremen Projekte und keine grünen Symbolausgaben zu finden. Es ist im Großen und Ganzen eine sachliche Aufstellung. Eine Steigerung der Ausgaben für die Bundespolizei um 18% ist angesichts der illegalen und schädlichen Migration nachvollziehbar. Ob sie tatsächlich effizient eingesetzt werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Was mir aber auch aufgefallen ist und wieder typisch für diese Regierung ist, sind die Ausgaben für den Inlandsgeheimdienst, mit dem die Regierung Oppositionelle bespitzeln lässt, steigen noch stärker. Das ist schon ein erster Anhalt, wo die Prioritäten der Regierung liegen. Eines müssen wir klar sagen: Mehr Geld allein macht noch keine bessere Polizei. Was wir brauchen, ist nicht nur eine höhere Summe im Etat. Ich kenne aus eigener Erfahrung auch als Bundespolizist sowohl Verschwendung als auch Sparzwänge und Überbürokratisierung. Da werden etwa funktionstüchtige Möbel ersetzt, nur weil sie in den Büchern abgeschrieben sind, während gleichzeitig einfache HDMI-Kabel für Überwachungsmonitore monatelang bestellt werden müssen, weil die Bürokratie jeden Einkauf zur Qual macht. Nicht zu vergessen die Vergeudung von Geld durch Arbeitsstunden mit Doppelerfassung in den verschiedenen Statistiken. Ich habe auch schon erlebt, wie Beamte gezwungen wurden, langsame Reisewege mit der Bahn anstatt mit vorhandenen und schnelleren Pkw in Kauf zu nehmen, aus übertriebenem Sparzwang. Meine Damen und Herren, Sparsamkeit ist eine Tugend, aber falsches Sparen ist Verschwendung. Denn konsequenter Grenzschutz spart natürlich Milliarden an Folgekosten. Wenn wir schon mehr Geld in die Hand nehmen, dann muss es auch dort ankommen, wo es gebraucht wird. An der Grenze, bei der Ausrüstung und in der täglichen Arbeit bei den Beamten. Wir können aber nicht alles am Geld festmachen. Es sind auch die bestehenden Gesetze, durch deren irrsinnige Auslegung Bundespolizisten faktisch dazu gebracht werden, illegale Straftäter und Passfälscher zur nächsten Unterkunft nach Deutschland zu fahren, statt gesammelt auszufliegen. Das wird nicht mit mehr Geld behoben und leider auch nicht mit der CDU. Doch selbst wenn wir hier über Zahlen sprechen, die eigentliche Frage ist, wem nützt ein höherer Etat, wenn gleichzeitig die Bedeutung einer der wesentlichen Kernaufgaben der Bundespolizei, nämlich Grenzschutz, geleugnet wird? Warum soll man lange über Geld diskutieren, wenn es hier von einer großen Clique von Linksextremisten protagonierte Abgeordnete gibt, die offen mit Hass gegen Polizisten sympathisieren? Der Herr Ferhat Kocak zum Beispiel von der Linkspartei, Mitglied im Innenausschuss, fuchtelte begeistert zu einem Lied, in dem Polizisten als Missgeburten beschimpft und zum Abschuss freigegeben werden sollen. Einsatzfahrzeuge sollen nach seinem Wunsch abgefackelt werden. Und genau hier liegt das Problem. Polizei und Bundespolizei werden von Linksextremen und anderen linken Kreisen nur dann akzeptiert, solange die Regierung sie im Kampf gegen die Opposition und als Schleuser für illegale Migration missbrauchen und instrumentalisieren kann. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Bundespolizei, die handlungsfähig ist, finanziell, organisatorisch und politisch. Mit dieser Regierung funktioniert das nicht, nur mit der AfD. Danke schön.
Für die SPD-Fraktion hat nun die Abgeordnete Frau Rajanase das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, an die Herren der AfD, es tut mir wirklich leid, dass Sie offenbar keine Liebe in Ihrem Leben haben. Aber wissen Sie, wer mir noch viel mehr leid tut? Die Menschen mit internationaler Geschichte, die ihre Büros aufräumen, die ihre Häuser bauen, die ihnen im Restaurant das Essen bringen und später sie auch pflegen werden, wenn sie mal darauf angewiesen sind. Also kommen Sie mal ein bisschen runter. Wenn wir heute über den Haushalt des Bundesministeriums des Innern sprechen, dann geht es nicht nur um trockene Zahlen. Es geht auch um das, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Verlässlichkeit, Zusammenhalt, Sicherheit. Und es geht für mich auch um sehr persönliche Erfahrungen. Ich erinnere mich noch sehr genau an das Hochwasser 2002 in Dresden. Ich war noch ein Kind. Aber ich habe erlebt, was es heißt, wenn ganze Stadtteile unter Wasser stehen, wenn Nachbarn mit Sandsäcken anpacken, wenn der Staat und die Zivilgesellschaft Schulter an Schulter stehen. Wir haben geholfen, spontan, solidarisch und gemeinsam. Und auch 2013 hat es meine Heimat wieder getroffen, wieder Hochwasser. Ich habe damals Essen an Helfer verteilt, selbst Schutt weggeräumt. Und solche Erfahrungen prägen. Sie lehren, ohne Blaulicht, ohne Ehrenamt, ohne funktionierende Strukturen wären wir verloren gewesen. Aber wir müssen da gar nicht nur in die Vergangenheit schauen. Die Goreschheide im Landkreis Meißen brennt, immer noch. Die Feuerwehr kämpft seit Tagen gegen die Flammen. THW, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bundeswehr. Sie leisten Unglaubliches und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für Ihren Einsatz bedanken. Und genau diese Menschen brauchen unsere Unterstützung, nicht nur im Einsatz, sondern genau hier im Bundestag. Und mit dem zweiten Regierungsentwurf stärken wir das, was uns schützt. 334 Millionen Euro mehr für die Bundespolizei inklusive der Übernahme von 1000 ausgebildeten Anwärtern. 167 Millionen Euro mehr für das BBK mit Fokus auf Warnsysteme, Fahrzeuge und Infrastruktur. 44 Millionen Euro mehr für das THW, ein Bekenntnis zum Ehrenamt, aber da muss noch mehr gehen. Sachsen hat seine Lektionen aus Hochwasser, Bränden und Extremwettern gelernt und der Bund muss sie auch lernen und dieser Haushalt zeigt, dass wir bereit sind zu lernen. Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Sie entsteht durch kluge Planung, durch Vorsorge, durch funktionierende Behörden und sie entsteht durch den politischen Willen, nicht dort zu kürzen, wo alles gebraucht wird, wenn es ernst wird. Als SPD sagen wir, Sicherheit darf keine Frage des Wohnorts sein. Ob im ländlichen Raum, im Plattenbau oder in der Innenstadt, alle Menschen haben das Recht, sich sicher zu fühlen. Und genau deshalb stärken wir auch die Migrationsberatung, die Integrationskurse und die Bundeszentrale für politische Bildung, die mit 105 Millionen Euro einen Rekordetat erhält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Aspekt des Haushalts ist mehr als ein Zahlenwerk. Er ist eine Anerkennung für alle, die den Staat tragen. Und ich bin dankbar, dass ich damals 2002 und 2013 helfen konnte. Heute kann ich auf andere Weise helfen, mit einem Haushalt, der diesen Einsatz würdigt. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam weitergehen für ein sicheres, solidarisches und demokratisches Deutschland. Vielen Dank.
Das Wort zur nächsten Rede hat nun der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dobrindt, es wird Sie nicht wundern, dass ich den Blick auf die Minderheitenpolitik richten werde, die auch in Ihrem Haus liegt. Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind einige gute Ansätze für unsere nationalen Minderheiten erkennbar. Und dafür bin ich Ihnen, Herr Dobrindt, und Ihrem Haus sehr dankbar. Dennoch gibt es etwas Nachbesserungsbedarf. Unsere nationalen Minderheiten geraten immer stärker unter Druck. Und für den Erhalt ihrer kulturellen, sprachlichen und organisatorischen Grundlagen sind Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt darum unverzichtbar. Denn gerade bei den größtenteils ehrenamtlichen Strukturen unserer Minderheiten schlagen Einsparungen gleich doppelt zu Buche. Wenn Mittel fehlen und Strukturen wegfallen, ist der Schaden irreversibel. Umgekehrt bewirken schon kleine Aufstockungen im Etat Großes, nicht nur zum Schutz und zur Förderung unserer Minderheiten, sondern für unser vielfältiges und demokratisches Miteinander. Und gerade jetzt ist es darum umso wichtiger, dass die Minderheitenpolitik verlässlich aufgestellt wird. Dabei betrifft dieser Punkt im Minderheitentitel nicht nur Ihr Haus, Herr Dobrindt, auch darüber hinaus gibt es einiges zu tun. Und darum bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mit Herrn Fabricius einen Kenner zum Beauftragten für unsere nationalen Minderheiten benannt haben. Es ist gut, einen Mitstreiter auf diesem Posten zu haben, der um unsere Herausforderungen weiß. Die Kosten steigen, das Ehrenamt trägt immer größere Lasten, viele Strukturen sind vom Generationswechsel betroffen und notwendige Investitionen bleiben auf der Strecke. All das trifft auf Haushaltsansätze, die seit Jahren nicht dem gestiegenen Ausgabenniveau angepasst wurden. Mit denselben finanziellen Ansätzen wie vor 30 Jahren lassen sich eben nicht dieselben Dinge umsetzen. Der schleichende Rückschritt ist offensichtlich. Bei den Friesen sind die Sprache und die Kultur akut gefährdet. Hier braucht es eine nachhaltige Finanzierung der Gremien und der Organisationsarbeit. Ich bitte Sie ausdrücklich, sich auch weiterhin gegenüber dem Bundesfinanzminister für eine solide Mittelausstattung einzusetzen. Für meine Ideen sind die Projektmittel im Entwurf bisher nicht auffindbar. Ich hoffe, die lassen sich schnell wiederfinden. Und große Sorgen bereiten mir zudem die Posten unserer deutschen Sinti und Roma im Haus von Frau Prien. Da steht die langfristige Finanzierung der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus derzeit in der Schwebe. Das ist nicht gut. Solche Strukturen dürfen nicht als Projekte abgetan werden. Es geht uns alle an, immer. Und es ist darum nicht bloß eine Frage der Finanzierung, sondern unsere historische Verantwortung, mit dem Bundeshaushalt dafür zu sorgen, dass auch die Kommission zur Aufarbeitung des Unrechts der Sinti und Roma nach 1945 langfristig abgesichert wird. Ohne stabile Strukturen und ausreichende Mittel läuft selbst das engagierteste Ehrenamt in die Leere. Das wissen wir auch aus anderen Bereichen. Daher ist meine Aufforderung klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie uns in den parlamentarischen Beratungen gemeinsam dafür sorgen, dass aus guten Ansätzen echte Fortschritte werden. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Klaus-Peter Wiltsch das Wort.
Frau Präsidentin, Herr Minister, lieber Alexander Dobrindt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Zuschauer auf den Rängen, vor dem Bildschirm, beim Radio, Zuhörer oder wo auch immer. 10 Wochen nach Regierungsübernahme spüren wir, der politische Nebel lichtet sich. Endlich wird wieder regiert und nicht nur geredet. Wir bringen Ordnung ins Chaos und Verantwortung zurück ins politische Zentrum. Dieser Haushalt ist kein bloßes Zahlenwerk, sondern ein politisches Bekenntnis. Wir setzen Prioritäten, wir konsolidieren, wir reformieren, wir investieren genau in diese Reihenfolge. Ich will die Gelegenheit aber auch nutzen, um einen Punkt, der mich maßlos ärgert, anzusprechen, wenn ich hier in diese Richtung schaue. Und da geht mein Appell an die Sicherheitsbehörden und die Justiz in Berlin, endlich dafür zu sorgen, dass hier keine palästinensischen Feldlager in unmittelbarer Nähe des Bundestages und eben dem Kanzleramt geduldet werden über so eine lange Zeit. Man muss sich, glaube ich, mal einen Moment lang überlegen, wie das wirkt auf Berliner Juden, auf Juden, die die deutsche Hauptstadt besuchen, dass hier die offenkundigen Feinde Israels und des Judentums in unmittelbarer Nähe dieses Bundestages und des Bundeskanzleramtes über Wochen kampieren können, wo sonst jede jungen Bande weggejagt wird vom Förster, wenn sie mal irgendwo illegal ein Zelt aufschlagen. Das muss dringend geändert werden. Und in dem Zusammenhang müssen wir uns auch anschauen, ob wir nicht insgesamt alle Fraktionen miteinander neu darüber nachdenken müssen, ob es eine Bannmeile hier braucht, um diesen Regierungsbereich, um zumindest von unserer Seite aus das zu verhindern, dass so etwas vor unseren Augen geschieht. In dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn wir das Thema konsolidieren, ansprechen, wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass aus staatlichen Mitteln nicht so etwas gefördert wird, dass wir nicht Antifa, dass wir nicht militante Linksextremisten fördern. Und ich bitte da alle, auch die Öffentlichkeit, uns Hinweise zu geben, wo Geld, was vom aus dem Bundeshaushalt gegeben wird, falsch eingesetzt wird. Unser Kurswechsel zeigt sich besonders eindrucksvoll dort, wo staatliche Handlungsfähigkeit unmittelbar spürbar wird, bei der inneren Sicherheit. Denn ein handlungsfähiger Staat beginnt bei denen, die täglich für unsere Sicherheit im Einsatz sind. Ob bei Investitionen, beim Schutz unserer Grenzen oder bei der Stärkung der Bundespolizei, wir setzen klare Prioritäten. Ich habe bei mir in der Nähe des Wahlkreises unmittelbar benachbart in Dietz eine Ausbildungsstätte der Bundespolizei. Und wenn ich rede mit den jungen Kameraden, dann spüre ich, sie sagen mir, wir gehen zwar bewaffnet in den Einsatz, aber die Unsicherheit ist immer im Hinterkopf. Und die Bundespolizei muss in kritischen Einsatzlagen handlungsfähig sein. Das sind wir unseren Beamten und allen Menschen in unserem Lande schuldig. Ein zentrales Mittel zur Stärkung der inneren Sicherheit ist dabei der Einsatz von Tasern. Sie stoppen Angreifer und ohne tödliche Gewalt, schnell und deeskalierend, wirken sie oft so effektiv, dass Schusswaffengebrauch vermieden werden kann. Ein Taser ersetzt nicht die Schusswaffe, kann aber den notwendigen Einsatz vermeiden helfen. Wir haben in Hessen, meinem Bundesland, meinem Heimatland, es einfach gemacht. Wir haben Bodycam und Taser im Rahmen eines Pilotprojekts verbunden. Zwei Mittel, ein Ziel, Schutz für die, die uns schützen. Dieser Ansatz verbindet Sicherheit mit Transparenz und steht beispielhaft dafür, wie moderne Einsatzmittel verantwortungsvoll und effektiv genutzt werden können. Das hessische Modell genießt bundesweit Aufmerksamkeit und zeigt, was möglich ist, wenn man mutig vorangeht, statt lange zu zögern. Wir greifen die Entwicklungen auf und stärken die innere Sicherheit substanziell. Allein für die Ausstattung der Bundespolizei mit Tasern werden 2025 schon 5 Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt steigen die Ausgaben für den Bereich innere Sicherheit im zweiten Regierungsentwurf auf rund 7,6 Milliarden Euro, ein Plus von 1,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Ein starkes Signal für Sicherheit und Ordnung in diesem Lande. Einen echten Kurswechsel oder um im Wording zu bleiben, eine Zeitenwende erleben wir beim Thema Migration. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland, deren namhafter Rückgang seit im ersten Halbjahr 2025 ist bereits dargestellt worden. Und das ist auch wichtig so, und es ist wichtig, dass wir diesen Trend weiter verstärken. Wer nicht steuert, verliert Kontrolle, und wer nur zuschaut, verliert Vertrauen. Das müssen wir wiedergewinnen. Und wir haben die Zahlen bereits nachhaltig gesenkt. Die entschlossene, realitätsnahe und verantwortungsvolle Migrationspolitik wirkt. Wir haben, um ein Zeichen auch an die Kommunen zu setzen, die vorgesehene Halbierung der Mittel für Integrationskurse revidiert. Gleich wenn wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, dass wir den Zugang begrenzen wollen, ist es natürlich wichtig, dass die, die nun mal da sind, dass die Kommunen nicht mit denen alleine gelassen werden. Ich bin als stellvertretender Landrat in meinem Landkreis ehrenamtlich natürlich täglich mit diesen Themen befasst und weiß um die Belastungssituation der Landkreise, der Städte und Gemeinden. Lassen Sie mich noch einen Punkt kurz ansprechen, die Vertriebenen. Der Kurswechsel verbirgt sich hinter dem Koalitionsvertrag vereinbarten Zusammenführung in diesem Zusammenhang nicht. Wir kommen wieder dahin, wo es hingehört. Die Zuständigkeit für heimatvertriebene Aussiedler und Spätaussiedler sowie deutsche Minderheiten werden im Bundesinnenministerium zusammengefasst. Und das ist auch gut so. Ich sehe, Frau Präsidentin,
ja,
dass ein freundlicher Hinweis kommt. Und bevor
das ist sehr freundlich gemeint, ja, aber definitiv.
Bevor ich Ihnen...
Nein, ich bedanke mich jetzt für Ihre Rede.
Das ist freundlich, dass Sie sich bedanken. So, Dankeschön.
Dankeschön. Ich möchte kurz noch mal daran erinnern, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir nicht alle möglichen analogen und digitalen Besucher- und Zuhörergruppen hier begrüßen. Einfach noch mal zur Erinnerung. Dann darf ich jetzt aufrufen für die AfD-Fraktion Herrn Abgeordneten Christopher Rösler, bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Masseneinwanderung und Migrantenkriminalität sind und bleiben die größten Gefahren für unsere Sicherheit. Die Bundespolizei spielt hier eine entscheidende Rolle. Wir behandeln diese Probleme im Zusammenhang mit dem Haushalt rein materiell. Dabei ist die haushalterische Ausstattung nicht von der realen Herausforderung, die unsere Sicherheitskräfte zu entkoppeln. Und diese Herausforderungen sind eben nicht die gleichen wie vor 10, 20 oder 30 Jahren. Sie sind nicht einmal die gleichen wie noch vor 5 Jahren. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass die größte Herausforderung die endgültige Beendigung der Masseneinwanderung ist und natürlich auch die Ausweisung aller ausreisepflichtigen Ausländer. In Kombination dieser Ziele sprechen wir von Remigration. Sie mögen davon gehört haben. Die Sicherung der bundesdeutschen Grenzen und die Zurückweisung von Migranten, vor allem nicht-europäischer Migranten, muss absolute Priorität haben. Es werden Unmengen von Steuergeld dafür aufgebracht, gegen die Symptome des Problems zu kämpfen, anstelle die Ursachen zu bekämpfen. Natürlich kann die Bundespolizei bei der ursächlichen Problemlösung nur behilflich sein, wenn die Politik es erlaubt. Wie das unter der Union aussieht, kann man ja momentan an der polnisch-deutschen Grenze sehen. Hauptsächlich finden Stichproben statt und Migranten werden trotzdem über die polnische Grenze gebracht. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, weil die politische Führung dieser Regierung nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Die CDU spielt den starken Mann, doch am Ende bleibt nur heiße Luft. Von denen ist nichts zu erwarten, weil ihnen das Volk völlig egal ist. Wenn die Regierung es mit der migrationspolitischen Wende ernst meint, dann soll sie die Bundespolizei doch bitte mit einer Abschiebepolizei befähigen, die nicht nur angemessen ausgestattet, sondern auch rechtlich befähigt ist, unsere Grenzen endlich rigoros gegen Masseneinwanderung abzusichern. Ja, da gibt es Probleme mit der polnischen Regierung. Und ja, die Bundesregierung muss sich auf EU-Ebene für eine Anpassung des europäischen Rechts einsetzen. Aber innenpolitisch sind die Spielräume noch lange nicht ausgeschöpft. Machen Sie also ernst mit der migrationspolitischen Wende. Befähigen Sie die Bundespolizei zur Zurückweisungs- und Remigrationspolizei. Retten Sie die innere Sicherheit und damit auch die Substanz unserer Rechtsordnung. Und lassen Sie diese Maßnahmen auch in Ihrem Haushaltsplan wiederfinden. Wir wissen natürlich, dass das mit Ihnen niemals Realität wird. Aber dafür sind wir da als Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen nicht vor. Und so kommen wir zu dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Und für